Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 13. Mai 2024. Im Schweizer Programm habe ich von einer frühglobalisierten Sendung gesprochen und frühglobalisiert im tatsächlichen Wortsinn, denn frühmorgens stehen wir auf, sehr früh und globalisiert ist Weltwoche Daily inzwischen in der Tat. Über 250.000 YouTube-Abonnenten. Ich habe die Zahl schon lange nicht mehr genannt. Sie ist atemberaubend, sie ist schwindelerregend für mich. Ich hätte nie gedacht, dass wir auf diese Höhe einmal steigen würden, als ich damals angefangen habe in dieser Form während der Corona-Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen für diese Treue, für dieses Interesse, für diese Aufmerksamkeit. Ich werde selbstverständlich alles daran setzen, Ihr Vertrauen auch in Zukunft zu rechtfertigen. Und ich bin Ihnen auch dankbar für Anregungen und Korrekturen, auch für Kritik. Dankbarkeit ist auch am Platz gegenüber unseren Müttern. Gestern war Muttertag, auch das ein Thema in der schweizerischen Sendung. Was, wo wären wir ohne unsere Mütter? Die Väter sind auch wichtig, aber die Mütter hatten die größeren Strapazen zu ertragen. Das Geschenk des Lebens, ein Geschenk für uns, für das wir nichts können. Aber auch unsere Eltern können im Grunde nichts dafür. Auch sie sind Beschenkte und in der Dankbarkeit gegenüber der Mutter schwingt doch immer auch Dankbarkeit oder sollte mitschwingen. Dankbarkeit für das größte Geschenk, das es überhaupt nur gibt, nämlich das Leben, dieses Mysterium, dieses Rätsel. Wie ist das überhaupt möglich, dass in diesem riesigen Universum, wo unser Planet wie ein Staubkörnchen um einen Stern kreist. Wie ist das möglich, dass in diesem Universum überhaupt Leben entstehen konnte? Die ewige Frage, warum ist nicht nichts, sondern warum ist etwas und schon sind wir schwuppdiwupp wieder mittendrin in den metaphysischen, in den letzten Fragen, die wir eben nicht wissenschaftlich klären können, rein rational, aber mit Weisheit können wir versuchen, uns zu einem richtigen Verhältnis zu diesen Fragen zu bringen. Und dann sind wir tief drin in der Kulturgeschichte des Westens. Der Westen, heute ein Wort, das gerne im Munde geführt wird als Selbstauszeichnung, so wie eine Ordensplakette an einer russischen Veteranenuniform oder früher diese sowjetischen Supergeneräle, die die ganze linke Seite hier mit Orden behangen hatten. So wird heute das Wort Westen da von einigen Meinungsmachern im Munde geführt als Einschüchterungsvokabel und auch als Wort der Selbstauszeichnung. Aber wenn man vom Westen redet, ich werde da zunehmend misstrauisch, wenn man vom Westen redet, dann müsste man ja auch von der zentralen Tradition des Westens sprechen, von der christlichen Tradition. Darüber reden sie dann aber überhaupt nicht, was dem Ganzen einen scherbelnden Beiklang gibt. Doch kommen wir zu den Aktualitäten, da werden wir dieses Thema vielleicht auch noch einmal streifen. Putins Angst vor der Niederlage, das ist die Schlagzeile der Frankfurter Allgemeinen heute Morgen. Wenn da nur nicht zu viel Wunschdenken mitschwinge. Anlass ist der Personalentscheid des russischen Präsidenten. Er hat seinem Verteidigungsminister Shoigu ausgewechselt, auch so ein Ordensmann in der georgianisch geprägten, geschnittenen, designmäßigen Uniform, diese ja etwas altertümlich wirkenden Uniformen, und er wird nun auf einen angeblich weniger wichtigen Posten versetzt und dies offiziell die Begründung, es gehe um Kostenkontrolle im Bereich der Rüstungsausgaben, aber die deutschen Meinungsgeneräle, sie wissen besser Bescheid und sie sagen, das sei ein ganz klares Zeichen dafür, dass Putin nicht nur unzufrieden sei mit dem Kriegsverlauf, sondern er sei auch viel schwächer, als man im Westen anzunehmen bereit sei. Da würde ich einfach warnen, aufgepasst, vor übermütigen Fehldeutungen. Es gab schon sehr viele, seit dieser Einmarsch da der russischen Truppen stattgefunden hat. Auch sehr viele Missverständnisse. Und ich warne ja immer davor, gerade auch mit Blick auf China oder Russland, in den Schablonen des Kalten Kriegs zu landen. Weil das einfach absurd ist und der Situation überhaupt nicht gerecht werden kann. Denn vor 60, 70 Jahren, das wird wohl niemand bestreiten, waren China und Russland noch viel weiter vom Westen entfernt als heute. Heute sind wir uns ja so nahe wie nie. Marktwirtschaft, Privateigentum. Natürlich gibt es in Russland und China autoritäre Tendenzen, selbstverständlich. Die gibt es bei uns aber auch. Ich will das nicht auf die gleiche Stufe stellen, aber mich stört die Selbstgerechtigkeit in der Beurteilung und die Neigung, sich von Feindbildern einmal mehr auf westlicher Seite hypnotisieren zu lassen. Darüber habe ich gesprochen übrigens mit der ungarischen Historikerin Maria Schmidt, die qualifiziert ist, wie niemand sonst über dieses Thema zu sprechen, denn sie hat dieses großartige Terrorhaus, das Terrormuseum in Budapest gemacht. Sie leitet das auch und dieses Museum beschäftigt sich mit der Geschichte des Terrors, des Totalitarismus in Ungarn. Die Ungarn sind ja in der kürzester Zeit zweimal heimgesucht worden, zuerst von den Nationalsozialisten, dann kamen die Internationalsozialisten und das Hauptquartier des Terrors, dort wo im Keller auch die Verhörzellen waren, das hat Maria Schmidt sozusagen als Mahnmal museal sehr innovativ und eindringlich gestaltet. Ich empfehle Ihnen einen Besuch. Und diese Maria Schmidt, die nun also wirklich sich auskennt beim Totalitarismus und der keine heimlichen Sympathien für Autokraten oder Despoten unterstellt werden können, sie sagt in unserem Gespräch, dass der Westen China und Russland komplett falsch verstehe. Man habe hier einfach fixe Vorstellungen. Putin und Xi Jinping, bei allem, was man an Kritischem über sie sagen möge, seien in den Augen der Chinesen und der Russen fähige Staatenlenker mit realen Verdiensten. Putin habe sein Land stabilisiert nach der Zeit der Wirren in den 90er Jahren. Riesige Wirtschaftskrise, Russland drohte auseinanderzubrechen und Putin habe dieses Russland eben wieder stabilisiert. Er habe eine gewisse Rechtsordnung da zurückgebracht. Man darf nicht vergessen, damals waren Mafiabanden, es war zum Teil lebensgefährlich, in Moskau oder in St. Petersburg am Abend auf die Straße zu gehen. Es wurde alles stabilisiert, man hat Wohlstand gebracht und es ist auch wieder Stolz sozusagen in die Völker hineingepflanzt worden, ähnlich bei Xi Jinping in China. Da kann man auch seine Vorgänger erwähnen in diesem Zusammenhang. China, ähnlich wie Russland, auch durch die Hölle gegangen im 19. und im 20. Jahrhundert. In China noch die ganze koloniale Zumutung aus dem Westen, Opiumkriege und so weiter, dann die Hölle des Kommunismus, Kulturrevolution, Massenarmut, die Leute verhungerten. Und jetzt ist das ein ganz anderes Land und davon hat man oder davon macht man sich im Westen keine Vorstellung. Also schauen Sie sich dieses Interview an, um sich zu wappnen vielleicht gegenüber diesen allzu euphorischen Deutungen in den deutschen Zeitungen. Putins Angst vor der Niederlage. Gleichzeitig müssen sie einräumen, dass die russischen Truppen Fortschritte machen an der Front und dass die russische Kriegswirtschaft wachse. Auch interessant. Das wird aber nicht quer verrechnet mit den anderen Kommentaren. Gewalt gegen Politiker, ein Thema, das nach wie vor die Schlagzeilen beherrscht. Von außen betrachtet ist das ein Symptom dafür, dass sich Deutschland in einem Fieberzustand befindet, Deutschland auch im politischen Niedergang. Es ist so viel Stress da in der Bundesrepublik drin und ehrlich gesagt überrascht mich das gar nicht so, dass jetzt diese Spannungen sich auch in solchen zu verurteilenden, gewalttätigen Exzessen äußern. Aber man muss in diesem Zusammenhang immer daran erinnern, dass in der deutschen Politik jetzt aus schweizerischer Warte betrachtet eine unglaubliche institutionalisierte Arroganz der Politiker gegenüber der Bevölkerung alltäglich geworden ist. Nicht erst seit gestern, ich habe das schon vor x Jahren erlebt, wie sie da eben von oben mit der Reitpeitsche da dem Volk übers Maul gefahren sind. Wenn man irgendetwas gesagt hat, was denen nicht gepasst hat da oben, dann hat man sehr schnell Verfemungen gehört. Erinnern wir uns an Frau Merkel damals mit ihrer Migrationspolitik, als sich Widerstand meldete, hieß es dann plötzlich, das ist nicht mehr mein Deutschland, das ist Dunkeldeutschland, das sind Nazis, die da dagegen sind. Also die Regierenden haben Teile der Bevölkerung, die nicht einverstanden waren oder einverstanden sind mit dieser mittlerweile ja diskreditierten Migrationspolitik, quasi auf Vorrat als Nazis betitelt. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute verärgert sind, wenn sie sich sozusagen verstoßen fühlen. Das wird man jetzt natürlich in deutschen Medien wieder als Rechtfertigung der Gewalt interpretieren. Das ist es nicht, das ist nicht meine Absicht, aber ich möchte sensibilisieren dafür, dass der Staat, dass die Regierenden eine sehr, sehr große Verantwortung haben, auch die Medien, welche Tonlage da in einer öffentlichen Auseinandersetzung herrscht. Und so wie sie nun schon seit Jahren auch auf eine AfD losgehen, eine demokratisch legitimierte Partei, die nicht die Diktatur, sondern direkte Demokratie einführen möchte in Deutschland, das ist doch jenseits von jeder Proportion. Und das ist dann nicht nur etwas Atmosphärisches, sondern Leute, die sich da zur AfD bekennen, haben sehr reale Nachteile, gewissermaßen gesellschaftliche Gewalt haben sie zu gewärtigen. Werden sie ausgegrenzt, bekommen sie den Job nicht mehr, werden ihre Autos abgefackelt, auch tätliche Übergriffe. Und jetzt in dieser sehr zerrütteten Zeit mit einer ideologisierten Regierung, die Grünen sind ja so etwas wie die Ideologieweltmeister Deutschlands, ja, da wird es dann plötzlich, bricht das dann aus. Was allerdings, und diesen Vorwurf darf man eben den Eliten nicht ersparen, was die Eliten gewissermaßen an stimmungsmäßiger Zurüstung vorbereitet haben. Und da ist mir in den deutschen Medien viel zu wenig Selbstkritik, auch Kritik an den bisherigen Herrschaftseliten zu spüren. Und noch einmal, das ist keine Rechtfertigung, das ist aufs Schärfste zu verurteilen. Aber nicht nur, wenn SPD-Politiker angegriffen werden, auch wenn AfD-Politiker angegriffen werden. Das ist oft passiert. Da liest man überhaupt nichts, da gibt es dann keine Lichterketten. Das zeigt Ihnen, dass eben etwas aus den Fugen geraten ist. Bodentruppen, NATO-Bodentruppen für die Ukraine, auch das ein Thema, das man übers Wochenende lesen konnte, mit dem man konfrontiert wurde, ausgehend von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Da gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ja, welche Bodentruppen will er eigentlich schicken? Ist die französische Armee überhaupt in der Lage, das zu tun? Das ist das eine, das ist die praktische Durchführbarkeit. Aber das Alarmierende ist ja im Grunde dieses Eskalationsszenario, das bereits wieder für selbstverständlich oder für wahrscheinlich genommen wird. Und in der Frankfurter Allgemeinen habe ich gelesen, dass die Union und die FDP Verständnis hätten für Bodentruppen in der Ukraine. Der unvermeidliche Roderich Kiesewetter sagte es am deutlichsten, Macron hat recht. Und ein Markus Faber von der FDP sagte etwas abgemildert, strategisch gut nachvollziehbar, dass man Bodentruppen schicken wolle. Für mich sind das Politiker der Ratlosigkeit und vor allem der Verantwortungslosigkeit, denen ganz offensichtlich ein Begriff dafür fehlt, was es bedeuten würde, wenn Bodentruppen der NATO in die Ukraine einmarschieren würden. Was man ihnen zugute halten kann, den Kiesewetters und Fabers, ist, dass sie ihre völlig überschießende Rhetorik, die ich nicht teile, diese Feindbildrhetorik gegen Russland, dass sie die wenigstens konsequent umsetzen. Das Verlogenste ist ja, dass man sagt, in der Ukraine werde unsere Freiheit verteidigt, aber selbstverständlich sollen nur die Ukraine für unsere Freiheit sterben. Das geht überhaupt nicht. Das ist komplett jenseits der Wirklichkeit. Die sind wenigstens konsequent, aber sie sind konsequent daneben. Sie manövrieren natürlich in eine Höllenkammer hinein mit solchen Szenarien. Und die Union und die FDP hier sozusagen ohne realpolitische Gestimmtheit auf der Seite der Grünen, der Kriegsenthusiasten, man muss es so ausdrücken, das ist schon beunruhigend und wird sicherlich in Deutschland, wenn ich so etwas die Stimmung, vielleicht nehme ich sie richtig wahr, wenn ich die Stimmung lese, wird sicherlich dazu führen, dass Parteien wie die AfD oder das Bündnis Sarah Wagenknecht punkten können, weil sie sich eben nicht hier einreihen in diese Kriegseskalationsrhetorik. Dann Verfassungsschutz, da habe ich zur Kenntnis genommen, habe ich gelesen, dass er demnächst die AfD als gesichert rechtsextrem bezeichnen, werde gesichert rechtsextrem, auch so ein Wortungetüm aus dem bürokratischen Verunglimpfungsarsenal. Gesichert ist meines Erachtens nur etwas, bald gesichert, dass der deutsche Verfassungsschutz sich zunehmend für eine zu einer Bedrohung der deutschen pluralistischen Parteiendemokratie entwickelt. Also dieses Gremium ist geradezu auf einem Feldzug hier unterwegs gegenüber der AfD, und die Frankfurter Allgemeine kommentiert, das habe keine große Bedeutung, das werde die AfD nicht schwächen. Ja, aber das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren. Der entscheidende Punkt ist doch, was bedeutet das für Deutschland, für die Demokratie der Bundesrepublik, wenn sie einen Verfassungsschutz haben, der auf eine Oppositionspartei losgeht, die sichere Grenzen will, dass also das Asylrecht nicht missbraucht wird und die zum Beispiel die Einführung der direkten Demokratie fordert. Ich meine, wenn das als verfassungsfeindlich angeschaut wird oder wenn der zum Teil provozierende und auch polarisierende Wortgebrauch einer Oppositionspartei Anlass geben kann, Grund sein kann, dass man sie verfolgt, mit einer Staatsschutzbehörde, dann stimmt etwas nicht mehr. Denn eine Opposition muss das Recht haben, härter auszuteilen. Die Opposition hat Nachteile. Sie wird von den Medien geschnitten, sie wird ausgegrenzt, sie hat nicht den Mehrwert der Macht. Aber sie hat das Instrument der Provokation, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Und wenn man dafür auch schon verfolgt wird, meine Damen und Herren, dann führt dieser Verfassungsschutz nicht nur einen Feldzug gegen die AfD, sondern gegen die Demokratie. Und das ist von größter Bedeutung. Das wird aber in der FAZ hier überhaupt nicht wahrgenommen. Die Kriminalisierung der Opposition ist in vollem Gang. Und das ist von allergrößter Bedeutung in jeder Demokratie. Das kann ich Ihnen sagen. Und da fehlen den Journalisten, weil sie eben zu dieser ideologischen Einseitigkeit neigen, weil sie im Grunde vermutlich das gut finden, dass man auf diese AfD losgeht. Da fehlt ihnen der Blick fürs Grundsätzliche, für das, was eigentlich einen demokratischen Rechtsstaat ausmacht. Demokratie in den Augen dieser angeblichen Demokratieverteidiger ist einfach, Demokratie ist, wenn alle ungefähr die gleiche Meinung haben wie wir, wenn alle ungefähr gleich reden wie wir. Auch die Überbetonung des politischen Stils kommt daher. Natürlich ist der Stil nicht gänzlich irrelevant, aber entscheidend ist der Inhalt, entscheidend ist die Substanz. Und Zeitungen, Medien, Politiker, die immer vom Stil reden, die möchten eben nicht vom Inhalt reden. Da muss man aufpassen. Gleichzeitig feiern die deutschen bürgerlichen Medien den Friedrich Merz als modernen Konservativen. Das habe ich auch in der Hamburger, eher links stehenden Hamburger Wochenzeitung Die Zeit gelesen. Merz, der moderne Konservative, ja, weil er eben ungefähr das macht, was die Journalisten von ihm erwarten. Das ist hier etwas, die Situation, die mir auffällt. Das Haus brennt, der Westen muss liefern. Eine Schlagzeile aus der Neuen Zürcher Zeitung mit Blick auf die Ukraine, der Westen muss liefern. Also man hat sich hier rettungslos ausgeliefert, auch in der Schweiz, diesem Kriegseskalationsvokabular. Wo Macron irrt und Xi triumphiert, auch dies eine Schlagzeile aus der Schweiz, ausgehend von den Mahnworten Macrons, da im Zusammenhang mit dem Besuch von Xi Jinping. Unsere Medien auch in der Schweiz sehr, sehr kritisch gegenüber Ungarn, vor allem Viktor Orban, der Ministerpräsident, hat ja gerade so eine Charmoffensive gemacht gegenüber Ungarn und gegenüber China, und jetzt lesen wir, dass das auch belohnt werde mit wirtschaftlichen Aufträgen, und das löst in Westeuropa sehr viel Kritik aus, was ihnen einfach zeigt, dass der Neid nie unterschätzt werden darf im zwischenstaatlichen Umgang. Ich meine, ein Land wie Ungarn, dass die alles machen, um mit China gut zusammenzuarbeiten, das ist ja das Gesetz des Überlebens. Was erwartet man denn? Dass man sozusagen alle wirtschaftlichen Verbindungen kappt, dass man sich da auch hineinsteigert in diese Konfrontationsrhetorik. Ebenfalls interessant, vielleicht noch nachzutragen, ein grosses Porträt das ich in unseren Sonntagszeitungen lesen konnte, am Wochenende zu Ursula von der Leyen. Sie ist für mich also etwas wie das Sinnbild der Europäischen Union. Und viele EU-Kritiker prügeln da auf die Ursula von der Leyen ein und sagen, ja, wenn man die auswechselt, wenn man die weg hat, dann würde es dann viel besser. Natürlich, es gibt da große Dunkelstellen und Punkte, die man beanstanden kann. Die Corona-Deals zum Beispiel, da der EU-Kommissionspräsidentin vor ein paar Jahren, die sind ja auch strafrechtlich untersucht worden oder werden strafrechtlich untersucht, dass man da mit SMS Milliarden herumschiebt. Dann diese grüne Planwirtschaft, die sie angeschoben hat. Und jetzt plötzlich, weil der Zeitgeist etwas dreht, spricht sie sich für Wettbewerb aus. Man spricht jetzt auch und man kritisiert auch ihren Leistungsausweis. Ich kann das im Detail nicht beurteilen. Aber für mich ist diese Ursula von der Leyen eben tatsächlich ein Sinnbild, sozusagen Ausdruck eines viel tiefer liegenden Problems. Nämlich des Problems, dass die Europäische Union eine institutionelle Fehlkonstruktion ist. Und egal, wenn sie da an die Spitze stellen, sie werden immer diese Widersprüche haben. Und in der Kritik an Frau von der Leyen dämmert es nun manchen, beziehungsweise bringen sie zur Sprache Grundprobleme der Europäischen Union. Und das Grundproblem der Europäischen Union, um es in einem Satz zusammenzufassen, lautet: Alle sind für alle verantwortlich, für alles verantwortlich und niemand ist für etwas verantwortlich. Alle sind für alles verantwortlich, niemand ist für etwas verantwortlich. Es ist nicht klar, wer was macht, wer für was zuständig ist, wen sie abwählen müssen, damit sich dann auch etwas bessert oder verändert. Die EU ist eine Bürokratie, ist eine Regierung, die von oben nach unten versucht, sich gewissermaßen eine Art Nation Building zu verschaffen. Es ist eine Regierung ohne Unterleib, die sich da formiert hat und die immer wieder auf die Lebenswirklichkeit der Staaten prallt. Und es ist vor allem auch eine Bürokratie, eine Regierung, die immer mehr Kompetenzen an sich reißen möchte und damit natürlich geradezu antieuropäisch wirkt. Denn das Wesen von Europa ist der Wettbewerb, ist die Vielfalt, ist die Vielgestaltigkeit. Deshalb kommt in der Kritik an Frau von der Leyen, schwingt emotional mit das Unbehagen an der EU, aber es wird viel zu wenig deutlich gemacht, weil eben sehr viele Journalisten, die Frau von der Leyen jetzt kritisieren, sind heimliche EU-Turbos. Selbsthass und Israelhass, in den Uni-Protesten schlummert die Selbstzersetzung des Westens, schreibt der Feuilletonchef der Neuen Zürcher Zeitung. Das Wort Westen, da muss man aufpassen, das wird heute wie ein Schwimmabzeichen, wie ein Feldherrenzeichen als Einschüchterungsvokabel präsentiert. Ich werde vielleicht in einer späteren Sendung mal darauf zurückkommen. Und der Tagesanzeiger, vielleicht auch interessant für Sie mal, der Blick in die Schweiz, schießt sich ein auf Maximilian Kra. Eine gute Nachricht allerdings ist, dass der Journalist und Publizist Markus Somm festhält in einer seiner Kolumnen, dass der grüne Zauber, der faule grüne Zauber in der Schweiz allmählich verflogen sei. Schweizer seien auch für Umweltschutz, aber diese Klimareligion, die verliere immer mehr an Rückhalt. Ich glaube, es ist in Deutschland ähnlich. Allerdings kann bei uns eben dieses politische Unbehagen sich schneller bemerkbar machen. Außerdem hatten wir bereits Neuwahlen. Sie müssen noch etwas warten, aber ich bin überzeugt, dass auch in Deutschland die grüne Welle sehr stark verebbt. Das heißt nicht, dass man den Umweltschutz nicht mehr gut findet, aber die Grünen sind eben gar nicht primär für Umweltschutz, sondern für Selbstschutz, für Selbstoptimierung und für die Abschaffung der Marktwirtschaft. Das merken jetzt viele. Immerhin lieber spät als nie. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International, früh globalisiert. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen großartigen Start in die neue Woche. Bleiben Sie dabei, bleiben Sie dran. Wir haben viele interessante Interviews auf diesem Kanal in dieser Woche, wenn es denn zustande kommt. Wir arbeiten daran. Bis bald.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.